Ja, gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Dieser Sonntag hat auch wie mancher andere Sonntag im Kirchenjahr einen Namen. Er heißt Rogate, ein lateinisches Wort, das heißt so viel wie bittet, betet. Frage mal, müssen Christen durch einen Sonntag wie Rogate eigentlich daran erinnert werden, dass sie beten sollen? Für Christen ist das doch selbstverständlich, dass sie beten. Und in den Liedern, die wir gesungen haben, kam ganz viel Gebet vor. Wir haben ja vorhin auch schon gebetet und werden im Laufe dieses Tages auch beten. Christen beten ja eigentlich ziemlich viel. Da ist so das Morgengebet, was bei manchen Traditionen hat, oder das Abendgebet. Das sind die Tischgebete, die immer dann auffallen, wenn man Gäste hat, die das nicht gewohnt sind. So ist das bei uns neulich gewesen, als eine Freundin unserer Tochter da war und wir gebetet haben. Dann kam etwas später die Rückmeldung der Eltern. Bei ihnen wird ja gebetet. Das war gut. Oder so die kleinen Gebete zwischendurch nach dem Motto Gott sei Dank oder Himmel hilf, je nachdem, was man gerade braucht. Und Jesus lehrt ja auch beten. Das Vaterunser, das Gebet, was alle Christen vereint. Oder die Psalmen, das Gebetbuch der Kirche. Und auch ganz viele moderne Lieder und Gesänge sind ja Gebete. Und dann fällt mir auf, wenn Paulus so seine Briefe schreibt, er hat keinen Brief geschrieben, indem er die Christen nicht ans Gebet erinnert. Aber müssen Christen erinnert werden, dass sie beten sollen? Ich möchte dazu den Predigttext lesen, Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Kolosser 4, Verse 2 bis 6. Ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort heißt es, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die gelegene Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr einem jeden Einzelnen antworten sollt. Das schreibt Paulus zum Thema. Mir fällt auf, dass Gebet hier keine Frage der äußeren Form ist, der Haltung. Wir haben ja eben auch verschiedene Formen erlebt des Gebets. Du hast es uns freigestellt, wie wir uns verhalten sollen. Ja? Manche haben gestanden, manche haben gesessen, manche sind bewusst nach hinten gegangen, um dort auch ihren Platz zu haben zum Gebet. Manche hat vielleicht die Hände gehoben, ich habe es nicht so genau gesehen. Andere haben die Hände gefaltet, einige haben sich dann hingesetzt, kniende Haltung eingenommen, eine gebeugte Haltung. Es gibt viele Formen zu beten, wie man vor Gott steht oder sich niederwirft vor Gott. Ein Bild zeigte das ja auch hier im Hintergrund, wie jemand kniete vor Gott. Die Hände falten hat eher so eine Tradition von den Germanen. Da kommt das eigentlich her. Es zeigt eigentlich Gefangenschaft an, wo Hände gebunden sind, wo also man Herren sich unterwirft, daher falten viele die Hände. Das ist unsere kulturelle Tradition. Hände werden gehoben. Aber mir fällt auf, dass fast alle Gebete, die in der Bibel zu finden sind, und das sind nicht wenige, ganz wenig nur über die äußere Form sagen. Die Form wird nicht in irgendeiner Weise festgelegt oder angeordnet. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Gebet mehr eine innere Haltung ist, eine Lebenshaltung, wo es also darum geht, das ganze Leben ein Stück zu heiligen im Glauben. Deswegen spricht Paulus zum Beispiel von aller Ausdauer im Gebet. Oder Gebet voll Dankbarkeit gegenüber Gott und Beten ohne Wachsamkeit nachzulassen. Die Juden haben ja eine schöne Art, Dinge zu verdeutlichen durch kleine Anekdoten und Geschichten. Und eine habe ich mitgebracht. Als ein Schüler dem Gera Rabbi klagte, dass er unablässig bete, sich mühe, gut zu sein und Gutes zu tun, dass er lerne und dennoch nicht merke, dadurch wahrhaft Gott näher zu kommen, da antwortet der Rabbi Folgendes. Er sagt, es ist im Namen Elias gelehrt. Der Mensch nehme den Willen Gottes auf sich wie ein Ochse sein Joch. Siehe, wie der Ochse des Morgens aus dem Stall auf das Feld geht und pflügt, und heimgeführt wird und so Tag um Tag und nichts ändert sich ihm, aber das gepflügte Feld, das bringt seine Frucht. Das heißt, all das, was man tut, worum man sich bemüht, im Beten, im Gutsein, im Tun, im Lernen, es trägt doch Frucht, auch wenn man es nicht unbedingt sofort merkt, wo sich eigentlich nicht viel ändert. Aber worauf kommt es denn nun beim Beten an? Ich glaube, Beten ist eine Begleitung aller Tätigkeit. Beten soll bei jeder Gelegenheit möglich sein und geschehen. Und Paulus verweist auf die Dringlichkeit des Betens. Also eine ganze Lebenshaltung, um die es geht, die auch bei Paulus als Dankbarkeit definiert wird. Wobei mir auffällt, im Kolosserbrief, Paulus hatte wenig Grund, dankbar zu sein. Er hatte wenig äußeren Anlass, als er den Kolosserbrief schrieb. Der Kolosserbrief gehört nämlich zu den sogenannten Gefangenschaftsbriefen. Der Kolosserbrief, der Epheserbrief, der Philipperbrief und der Philemonbrief, diese vier Paulusbriefe schildern eine Situation der Gefangenschaft und nicht der Freiheit. Da kann man wenig dankbar für sein. Gefangenschaft ist sicher ein guter Anlass zum Beten, wenn man angesichts des Leides und des Drucks überhaupt dazu kommt. Mit aller Ausdauer, worum mag man beten? Dass man diese Zeit übersteht oder frei wird? Voll Dankbarkeit gegenüber Gott? Sicherlich nicht über die Lage. Und dann, ohne in Wachsamkeit nachzulassen, ich glaube, Gefangene sind nicht immer hellwach in ihrer Situation. Also Verhältnisse, die eine dankbare Haltung, die hier zum Ausdruck kommt, und eine Lebenseinstellung nicht gerade begünstigen. Weshalb sollte Paulus also dankbar sein? Paulus selber schafft es alleine nicht, sondern er schreibt weiter an die Christen Kolosse: Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Also Fürbitte einer Gemeinde für Menschen in Gefangenschaft, für den Gefangenen Paulus. Worum sollen sie bitten? Paulus könnte sagen, betet um Hafterleichterung. Betet um Kraft, um Hilfe. Betet darum, dass ich meine Hoffnung nicht aufgebe. Betet darum, dass ich aus dieser Haft entlassen werde. Oder betet um ein kräftiges Erdbeben wie damals in Philippi, dass die Türen aufgehen. Wir haben das doch erlebt. Gott kann doch Dinge wiederholen. Genau darum betet Paulus nicht. Eigenartig. Worum betet er dann? Mir fällt auf, dass er nicht für sich bittet und beten lässt. Er bittet nicht um seinetwillen, wie ich es wahrscheinlich getan hätte, sondern Paulus bittet um etwas anderes, um etwas Größeres. Paulus bittet um seine Arbeit, um seines Dienstes, um seines Auftrags, um Gottes Willen. Das ist sein Gebet, um das er bittet. Er sagt, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Darum sollen Sie nicht bitten um die Befreiung aus der Gefangenschaft. Darum sollen Sie nicht bitten um einen Prozessausgang zu den Gunsten des Paulus. Darum sollen Sie nicht bitten um ein wenig Ruhe und Frieden. Sondern es geht um was anderes. Es geht darum, dass das Evangelium nicht im Gefängnis bleibt. Dass das Evangelium nicht im Gefängnis bleibt. Es war damals zu Zeiten des Paulus so und ganz konkret hier in Österreich im 16. Jahrhundert, zum Beispiel zur Zeit der Täuferbewegung. Wer die Gelegenheit hat, zum Gemeindeausflug mitzukommen auf die Burg Falkenstein, wird das sehen. Dort gibt es Kerker, wo Christen, wo Täufer eingesperrt waren, bevor sie dann in einem Gewaltmarsch an die Adria geführt wurden und dort auf die Galeeren gesetzt wurden. Es hat so gut wie keiner überlebt. Und doch blieb das Evangelium auch in diesem Land nicht im Gefängnis. Oder ich denke an die Länder heute, wo Christen um ihres Glaubens willen eingekerkert sind. Open Doors hat das ja neulich deutlich gemacht. Das Evangelium kann im Gefängnis sein, aber es soll nicht im Gefängnis bleiben. Darum bittet Paulus für diese offene Tür. Die Tür soll sich für das Evangelium öffnen, für etwas Größeres, als er in seiner Person verkörpert. Ich habe hohen Respekt vor Paulus. Paulus ist ein echtes Vorbild für mich. Aber Paulus bittet nicht um sich selbst, sondern darum, dass das Evangelium nicht in Gefangenschaft bleibt. Es soll nicht im Gefängnis bleiben. Und dann verändert das Beten etwas. Beten verändert nicht unbedingt die aktuelle Situation. Er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis heraus. Und doch verändert dieses Gebet bis heute Weltgeschichte, indem das Evangelium nicht im Gefängnis bleibt. Weil Gott selbst die Türen öffnet. Gott selbst bewirkt die Möglichkeit, das Evangelium zu verbreiten. Diese Tür, von der Paulus spricht, verwendet er sehr bewusst als Metapher, also als eine Art Gleichnis. Und die Tür kommt in der Bibel immer wieder vor im Zusammenhang mit Rettung und Befreiung. Es ist wie ein enger Durchgang zum Heil, den man durchschreiten muss. Wo ein Geheimnis, das hinter Türen ist, diese Tür durchschreiten muss, das Evangelium, das verkündigt werden muss. Das nicht etwas Gewöhnliches ist, sondern etwas Ungewöhnliches, weil es Menschen verändert. Die Tür kann aber auch verschlossen bleiben. Wie ein Gericht, wenn die Tür wirklich zugeht und es keinen Ausweg mehr gibt, weil man den Zeitpunkt verpasst hat. Wo es eine begrenzte Frist gibt, eine Zeit der offenen Tür, die man nutzen sollte, den Zeitpunkt nicht verpassen soll. Und die Tür ist vor allem ein Eingang. Ein Eingang in einen neuen Bereich, in einen neuen Raum, in ein neues Reich, wenn ein Mensch sein Leben Christus anvertraut und sein Leben ändert. Da findet eine Bereichsänderung statt und manche Tür muss durchschritten werden. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus und der Liebe Gottes, soll durch geöffnete Türen gehen. Darum bittet Paulus. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen, dass ich meinen Auftrag erfüllen kann und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Darum geht es. Beten verändert, beten öffnet Türen, die uns verschlossen erscheinen. Um Gottes Willen und um des Evangeliums Willen. Kann Beten auch uns heute verändern? Ich möchte von Paulus lernen, wenn wir für uns selbst beten und auch für andere beten. Paulus betet nicht darum, von einer Aufgabe entbunden zu werden. Auch ich kann nicht darum bitten und beten, von einer Aufgabe entbunden zu werden. Aber ich darf um die Kraft bitten, die übertragene Aufgabe zu erfüllen. Macht einen Unterschied. Ich lerne seltener darum zu bitten, vor etwas verschont zu bleiben, sondern bitte häufiger darum, Stärke und Kraft zu erhalten. Der Grundton des christlichen Lebens ist ja nicht, vor allem verschont zu bleiben. Ich glaube, wer das meint und das mit Christsein direkt verbindet, weiß ich nicht. Das funktioniert nicht. Der Grundton des christlichen Lebens ist nicht, von allem verschont zu werden, sondern überwinden zu lernen. Allerdings nicht aus eigener Kraft und Macht, sondern mit der Bitte, dass Gott Türen öffnet und Situationen verändert. Worum hatte Paulus noch gebeten? Er sagt, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis des Evangeliums klar und verständlich verkündigen kann. Ich arbeite in der Vorbereitung meiner Predigten mit theologischer Fachliteratur. Und ich habe eine Kommentarreihe, das ist so eine Auslegungsreihe zu biblischen Texten, die in der ehemaligen DDR erschienen ist. Das ist der theologische Handkommentar zum Neuen Testament. Dort gibt es eine Ausgabe zum Kolosserbrief, die geschrieben wurde 1987 und in der zweiten Auflage 1990 unverändert nachgedruckt wurde. Und dort schreibt der Theologe Peter Pokorny Folgendes, gerade zum Kolosserbrief. Er sagt, 1987, also einige Jahre, eine Generation her, heute in der säkularisierten Welt, da das Christsein nicht mehr selbstverständlich ist, spielt der christliche Lebenswandel selbst wieder eine missionarische Rolle. Nochmal, heute in der säkularisierten Welt, da das Christsein nicht mehr selbstverständlich ist, spielt der christliche Lebenswandel selbst wieder eine missionarische Rolle. Das wurde vor 25 Jahren gesagt. Und auch ein Jahr nach der Wende in Deutschland wurde das unverändert nachgedruckt. Und ich glaube, es gilt bis heute. Es ist hochaktuell. Paulus sagt nämlich Folgendes im Anschluss zu seinen Ausführungen über das Beten. Er sagt, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Paulus hatte darum gebeten, dass Türen aufgehen. Und Gott öffnet auch heute noch Türen und gibt Gelegenheit, den Glauben zu bezeugen. Nur, wie wird das wahrgenommen? Gestern gab es am Stephansplatz eine spannende Veranstaltung, Christinnen und Christen für Europa, und ich war dabei. Und dort wurde eine Studie vorgestellt aus Deutschland, eine sozialwissenschaftliche Studie, wo die Gesellschaft mal analysiert wurde. Und da wurde von einem weltlichen Institut Folgendes über die Christen gesagt. Das Auffällige an den Christen ist, dass sie so unauffällig sind. Das Auffällige an den Christen ist, dass sie so unauffällig sind. Aber ich glaube, das muss nicht so bleiben. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer, dass unsere Nachbarn und Leute, mit denen wir arbeiten, mit denen wir zu tun haben, wissen, dass wir Christen sind. Ich glaube, das können wir vermitteln. Und Gott hat dafür längst die Tür geöffnet. Oder dass unsere neuen Nachbarn in der Mollertgasse nebenan, wenn das Haus fertig ist, das dauert ja gar nicht mehr so lange, erfahren, was das hier für eine Gemeinde ist und wovon wir überzeugt sind, was wir glauben. Ich glaube, dass Gott auch da Tür an Tür Türen öffnen wird. Oder auch die Frage, welche Rolle spielen wir eigentlich als Christen in diesem Bezirk, zum Beispiel im multireligiösen Bezirksforum, wo es demnächst eine Festschrift geben wird, wo man mal berichten kann, was hier auch der Beitrag unserer Gemeinde ist. Oder in dieser Stadt, wenn wir gestern am Stephansplatz als Pastoren aller Konfessionen für diese Stadt gebetet haben und Menschen gesegnet haben. In diesem Land, wo viel im Umbruch ist und viel Verunsicherung ist, und ich glaube, manche Tür im Moment auf ist, auch für das Evangelium, was zwischen den Christen passiert, bei allen kritischen Anfragen. Und auch was in Europa passiert, wo die Frage nach christlichen Werten wieder neu gestellt wird. Das Auffällige an Christen ist, dass sie so unauffällig sind. Ich glaube, das muss nicht so bleiben. Gestern am Stephansplatz und im Stephansdom haben wenige sich versammelt. Es waren etwa 100 Leute zusammen. Aus verschiedensten Konfessionen und Gruppen. Und es war kalt und windig und unangenehm. Es war nicht schön am Stephansplatz gestern. Und trotzdem haben wir gesagt, wir möchten auffällig, unauffällig, auffälliger ein Zeichen setzen für ein Miteinander in Europa, wo wir als Christen über die Konfessionsgrenzen hinaus für eine Kultur des Lebens von Anfang an und auch bis zum Ende eintreten. Für eine Kultur des Gebens, die auch unsere Wirtschaftspolitik bestimmt, die auch unseren Umgang privat mit unseren Finanzen bestimmt. Eine Kultur des Friedens, wo man einander nicht verachtet, wenn man aus einem anderen Land kommt. Natürlich haben wir auch anderes erlebt. Wir wurden nicht gerade bejubelt und empfangen. Es gab manche Anfeindungen, auch manche kritische Stimme gegen die Christen, was die denn da so wollen und machen. Und wieso die da so öffentlich auftreten. Die haben doch den Stephansdom, man kann doch drinnen da das veranstalten. Wir haben die Wahl, noch unauffälliger werden, uns also in unsere Räume zurückziehen oder auffallen. Als Menschen, die nicht darauf verzichten wollen, ihren Alltag mit Gott öffentlich zu leben. Und Peter Pokorny schreibt in seinem Kommentar auch noch etwas in dieser Richtung. Er sagt, Menschen um uns herum müssen als potenzielle Empfänger des Evangeliums bei der Gestaltung des christlichen Lebens berücksichtigt werden. Sehr höflich formuliert. Sie müssen bei der Gestaltung des christlichen Lebens berücksichtigt werden. Ja, das möchte ich berücksichtigen. Das glaube, das schaffen wir auch. Dass wir die Menschen, mit denen wir leben, bei diesem Gesichtspunkt auch sehen. Dass sie bei der Gestaltung des christlichen Lebens, was wir führen, berücksichtigt werden. Ich glaube, es kommt nicht so sehr auf die starken Bekenntnisse und frommen Sprüche an, sondern eher um eine Haltung, wo die Menschen spüren, da ist was anderes. Da ist jemand durchaus auffällig, im positiven Sinne, verhaltensauffällig, weil er sich vielleicht in manchen Dingen anders verhält. Und dazu gehört auch keine Angst zu haben vor Diskussionen um den christlichen Glauben. Jede Diskussion, die wir mit Nichtchristen über den Glauben führen, kann sehr anstrengend sein, kann uns in eine Verteidigungsposition hineinbringen, wo wir am liebsten flüchten möchten. Gleichzeitig ist jede Diskussion, die wir mit Nichtchristen über den christlichen Glauben führen, ein Zeichen dafür, dass wir wirklich christliche Gemeinde sind. Denn da gibt es ja auch was anzugreifen und zu kritisieren und zu hinterfragen. Das ist gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass unser Abstand zur Welt, den wir bewusst auch haben, nicht zur Isolation führt. Wir brauchen gewissen Abstand zu Dingen in dieser Welt. Was wir nicht brauchen, ist die Isolation. Gott selbst befähigt uns, solche Diskussionen zu führen und auch auszuhalten. Paulus weist darauf hin. Er sagt, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Also, wenn jemand mit uns über unseren Glauben redet, bitte nicht als Bedrohung wahrnehmen, auch wenn es bedrohlich klingt, zunächst mal Angst machen kann, sondern als Gelegenheit, die Gott schafft, Gott eine Tür aufmacht und uns darauf verlassen, dass wir erstmal freundlich darauf eingehen und auch mit der nötigen Würze, vielleicht nicht zu versalzen, aber auch nicht geschmacklos. Freundlich, deutlich, klar. Und dass Gott in dieser Situation wirklich bei uns ist. Wir reden ja nicht in eigener Sache, wenn wir als Christen sprechen. Ich glaube, es ist auch wichtig. Verteidigen nicht uns selbst und unser Gewissen, unseren Lebensstil. Geht um Jesus Christus, den wir bezeugen. Und dann, ja, wie reden wir mit Menschen über den Glauben? Sicher nicht verteidigend und angreifend. Ich glaube, wenn ich jemanden angreife, werde ich ihn nie gewinnen können, sondern freundlich und mit der nötigen Würze. Und jetzt zum Schluss, was hat das Ganze eigentlich mit dem Sonntag Rogat und dem Beten zu tun? Wo bleibt das Gebet? Ich glaube, dass Gebet und Leben im Alltag zusammengehören. Gebet nicht etwas ist, was reserviert ist für besondere Stunden mit Gott. Da hat es auch seinen Platz. Mir geht es so, wenn ich in schwierige Situationen hineingehe, gehe ich bewusst vorher erstmal hinaus mit meinem Gott und spreche die Dinge mit ihm durch. Das braucht Zeit und Begegnung, auch Einsamkeit mit Gott. Aber gleichzeitig kehre ich in meinen Alltag zurück oder tauche da ein, weil Glaube und Leben und Gebet im Alltag zusammengehören, wo es offene Türen gibt und wo Gott die richtigen Worte schenkt. Dorothee Sölle hat mal Folgendes beschrieben, diese Theologin. Die sagt, Beten heißt Gott antwortgebend leben. Beten heißt Gott antwortgebend leben. Dann erklärt sie es. Es ist also keine gelegentliche Beschäftigung, das Beten, sondern etwas, was das Ganze bestimmt. Im Wachen und Schlafen, im Arbeiten und im Spielen. Und dann könnte man noch ergänzen, im klugen Verhalten anderen gegenüber. Im klugen Verhalten, dass wir als Christen auffälliger werden und mit Gebet und Leben auch eine angemessene Antwort geben auf die Fragen unserer Zeit. Ich glaube, dazu ist das Gebet auch da. Amen.